Deutschlandfunk. Der Tag.
Papi, wach auf! Papi, wach auf!
So, liebe Papis da draußen, hört auf Rolf Zuckowski und seine Freunde. Den Hit, den hatte ich übrigens damals tatsächlich in meinem Kassettendeck. Ja, 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 liebe Zielgruppe, googelt das jetzt mal ruhig, während ich hier langsam auf den Punkt komme. Aufwachen, liebe Väter. Eltern sein, das ist ein Job für zwei. Gleichberechtigt und so. Ich weiß, dass das die meisten eh schon wissen. Und es tut sich ja auch langsam was. Das zeigen frische Zahlen zur Elternzeit zum Beispiel. Die nehmen immer mehr Väter und zwar auch immer länger. Aber das gehört eben zur Wahrheit dazu. Es ist noch viel Luft nach oben. Genauso übrigens wie beim Klimaschutz, haben ja nach den Europawahlen jetzt auch mal alle in der Bundesregierung verstanden. Oder? Nein? Der Tag am 29. Mai 2019 mit Sarah Zerback. In der Vatertagsedition quasi. Und da jetzt mal an der Stelle meinen Vater zu grüßen. Die Freiheit, die nehme ich mir jetzt einfach. Liebe Grüße in den Pott. Bis eh der Beste, ne? Danke dafür. Ja, hallo, Sarah hier.
Hallo, Sarah.
Hallo, grüß dich. Warte mal kurz, irgendwie bist du noch so sehr leise. Jetzt frage ich mich gerade, woran das liegt.
Ah. Soll ich ein bisschen sprechen und du guckst mal, auf welche Knöpfe du drückst?
Ja, genau.
Sind oder bei mir?
Das sind hier bei mir die Knöpfe und inzwischen hat sich das ganz gut eingepegelt. Ich höre dich. Ja, sehr gut. Und du sitzt auch gemütlich?
Ich laufe gerade durch meine Küche, packe ein paar Sachen, weil ich nachher mit all meinen vier Kindern nach Berlin fahre, weil meine Lebenskomplizin da gerade arbeitet. Und dementsprechend versuche ich nebenbei noch ein bisschen zu arbeiten und so den üblichen Wahnsinn zu gestalten.
Nee, jetzt hast du gerade Lebenskomplizin gesagt?
Ja, das ist
mein
Wort dafür. Die Leute versuchen mir das immer zu klauen, aber ich habe es erfunden.
Ja, sehr gut. Also Copyright an Nils Pickert. Und
genau.
Nils, du bist nicht das erste Mal im Podcast, deswegen weißt du, ich habe natürlich schon längst auf Aufnahme gedrückt. Ne?
Okay.
Das ist hier kein Vorgeplänkel, sondern wir sind schon mittendrin. Du bist Papa von vier Kindern und
richtig,
unter anderem auch Autor und Journalist, schreibst für Pink Stings unter anderem. Und das ist eine Bildungsorganisation, die sich gegen Sexismus und Homophobie einsetzt. Das sei hier nochmal Klammer auf Klammer zu erwähnt. So, ja, war jetzt nicht ganz einfach, dich hier für 10 Minuten mal zu erwischen, ne?
Ja, nee, ich habe ja dann doch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg mit meinen Kindern. Ich versuche meinen Pink-Stings-Job vernünftig zu machen. Dann gibt es Texte zu schreiben und dann gibt es Kinderkram zu organisieren und Leute aus der Schule abzuholen und ein bisschen zu putzen, damit, wenn wir am Wochenende zurückkommen, dass er nicht aussieht, als wäre es völlig zerbombt. Das sind so halt die normalen Sachen.
Der ganz normale Wahnsinn quasi. Zwei Mädchen,
genau.
Zwei Jungs hast du, ne? Wie alt sind die?
14, 12, 4 und 2.
Mhm. Und wie teilt ihr euch das zu Hause so auf? Du und deine Lebenskomplizin?
Grundsätzlich machen wir es schon Hälfte-Hälfte. Im Moment ist es so, dass meine Lebenskomplizin 4 bis 5 Tage die Woche in Berlin ist zum Arbeiten und wir dann übers Wochenende zu ihr kommen oder sie zu uns und sie mir dann so viel, wie es geht, abnimmt. Und aber grundsätzlich halt mir viel von Hälfte-Hälfte. Das lässt sich eben nur nicht in jedem Moment, in jedem Augenblick realisieren, sondern es gibt Momente, in denen ich mehr mache, es gibt Situationen, in denen sie mehr macht, aber man sollte sich als Paar genug vertrauen und auch offen genug miteinander sein, dass man sieht, mittel- bis langfristig kommen wir hier auf die Hälfte raus.
Hm. War das für dich immer klar, dass da eben dieses, ja, ich nenne es mal einfach, dass diese klassische Rollenverteilung da Mutter macht irgendwie ein bisschen mehr als die Hälfte, dass die für euch nicht in Frage kommt?
Das war mir erst auf einer ganz persönlichen Ebene, ich würde gar nicht sagen klar, sondern ich habe das so vorgelebt bekommen. Mein Vater hat in der Erziehung von uns Kindern eine große Rolle gespielt. Mein Vater war bei uns der Koch und hat ganz viele von den Dingen übernommen, die man klassischerweise eher Frauen zuschreibt. Und bei mir war das schon immer so, dass ich Lust auf Kinder hatte. Ich habe auch Spaß daran, mit Kindern stumpf das Gleiche zu machen. Ich habe Interesse an Babys und an Wickeln und an Kita-Gruppengespräche. Das sind so Sachen, die meine Lebenskomplizin jetzt zum Beispiel nicht so feiert, aber dafür macht sie andere Sachen ganz toll. Ich hasse Basteln, das klebt und stinkt und ich kann das nicht und das macht sie dann ganz großartig. Gleichzeitig hasst sie Schminken. Wenn ihr also geschminkt wird, dann bin ich das. Und da ergibt sich ganz, ganz viel von selbst und war auch schon immer so. Aber dieser der Überbau dazu, also die Vorstellung, dass das was das mit der Gesellschaft zu tun hat, worin das Private politisch ist, das kam dann eher später im Studium.
Im Studium. Sag nochmal, was hast du studiert?
Literatur, Politik und Ethnologie.
Mhm. Und seitdem nennst du dich jetzt Vollzeitfeminist, ne? Und Teilzeitrockträger.
Es ist eigentlich eher eine Fremdzuschreibung, gegen die ich mich irgendwann nicht mehr gewehrt habe.
Ah, okay.
Also es fing im Studium an, dass Leute mir in den Kopf geworfen haben, wenn ich ihnen mal Bücher von Frauen empfohlen habe, halt Kerle, so wie jetzt ein Buch von einer Frau, bist du jetzt Feminist oder was? Und ich dachte so, wie jetzt, das reicht. schon irgendwie das. Ich muss nur sagen, dass Bronte-Schwester wäre vielleicht mal ganz geil und dann kommt, bist du jetzt irgendwie Feminist oder was?
Siehst du mal, was und, für ein Exoto da schon bist, ne?
Mhm. Ja, also aus meiner Sicht nicht, aber an der Stelle halt total. Mhm. Und dann war Geschlechtergerechtigkeit zwischen mir und meiner Lebenskomplizin immer ein wichtiges Thema. Sie arbeitet auch in dem Bereich und insofern wurde das dann immer mehr und immer ausgefeilter. Ich bin da auch an vielen Punkten reingewachsen und sehr naiv reingegangen und habe, weiß ich nicht, mit Mitte 20 Positionen vertreten, die ich heute nicht mehr vertreten würde, aber das ist ja auch normal.
Hm. Jetzt hast du ja schon beschrieben, woher das bei dir kam, also Erziehung, Vorbilder, Vorbild, Papa. Erklärst du dir das auch damit, dass es eben da noch, ja, das sagen ja auch die Zahlen, noch so verhältnismäßig wenige Männer gibt, die das ähnlich sehen und das dann auch in ihrer Familie so pari pari gleichberechtigt leben, das Modell?
Es gibt halt kaum Raum dafür. Also entweder wird Vaterschaft für die absurdesten Dinge abgefeiert, ja, weil ich mal am Wochenende als Vater helfe oder weil ich auch mal koche. Es ist dann der Riesenhit und gibt es dann den Preis für den Vater des Jahres. Oder Vaterschaft wird total lächerlich gemacht und Väter sind immer qua Geschlecht nicht die Mütter und vollkommen inkompetent und nicht in der Lage, die simpelsten Sachen für Kinder und im Haushalt zu organisieren. Und dazwischen findet, glaube ich, immer mehr eine Realität statt, die sich durchaus in Geschlechtergerechtigkeit reinlehnt. Aber wir sind da noch lange nicht. Und wir sind völlig gefangen in diesen absurden, klischeebehafteten Extremen und kämpfen uns da ganz langsam raus. Ich erlebe Männer da aber auch und Väter eben auch viel, viel zu träge.
Und dieses Feiern, erlebst du das einen sich selbst feiern? Oder also ich sehe nämlich auch viele, gerade Frauen, die am lautesten applaudieren und sagen, ja, Mensch, genau, hat jetzt auch mal was gemacht.
Mhm. Genau, nee, ich meine tatsächlich von anderen dafür gefeiert werden, dass man mit dem Kind auf dem Spielplatz ist oder dass man auch mal wickelt oder dass man so Sachen sagt wie, ich helfe ja bei meiner Frau auch im Haushalt, ja, Alter, du hilfst da nicht, du bist da keine Aushilfskraft, das ist dein Job, so Hälfte, Hälfte, das ist doch auch dein Haushalt und deine Familie und deine Kinder und da sollte man eben nicht sich auf die Rolle der Aushilfskraft zurückziehen und aber dafür wird man halt ganz oft gefeiert, auch in der Presse oder wenn dann, ich erinnere mich an Texte, wo Sigmar Gabriel vor ein paar Jahren zu Hause geblieben ist, weil seine Tochter krank war und alle sind völlig ausgerastet, wie super ist das denn? Ja, nee, wie super ist das denn? Das ist völlig normal und das sollte normal sein und wir sollten uns gesellschaftlich dahin bewegen, dass wir Vätern das auf der einen Seite zugestehen, dass wir eben nicht sagen, ey, Alter, was ist hier los mit dir? Du bleibst gefälligst hier, du hast dich für Karriere zur Verfügung zu halten und dass wir auf der anderen Seite sie für so einen Quatsch halt nicht feiern, für Sachen, die völlig normal sein sollten.
Zum Beispiel auch diese berühmten 2 Monate Elternzeit und Papa fährt dann mit allem Mann in Urlaub, ne? Wie findest du das Modell?
Ja, auch halt nicht so geil. Mhm. Also wenn sie Urlaub machen wollen, dann sollen sie es machen, aber das war nicht der Plan, sondern der Plan war ja, Räume dafür zu schaffen, damit Väter mehr Verantwortung für Familie und Kind übernehmen können. Und es gibt auch welche, die das tun. Ich habe Freunde, die versucht haben, mehr Zeit zu nehmen und die dann von ihren Chefinnen schräg angeguckt wurden. Und dann hieß es ja, wie kommst du nur auf die Idee? Was soll denn das? Also damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das heißt, ich will an der Stelle nicht sagen, dass Väter nicht die sind, die es verhindern, aber das ist so ein Zusammenspiel. Das ist ein Konglomerat aus unguten Vorbedingungen, die dazu führen, dass Väter im Moment so hin und her schwanken und nicht genau wissen, wo, wie, was ist. Und dann kommt dann so ein Tag wie morgen der Vatertag, wo man dann entweder halt am Saufen ist oder zu Hause was mit seinen Kindern macht, aber so richtig weiß man auch nicht genau, was das jetzt soll.
Okay, ich höre schon raus, du bist jetzt morgen dann nicht mit dem Bollerwagen unterwegs.
Nicht so richtig.
Und jetzt bist du ja sowieso nochmal in einer anderen Situation, weil du bist ja Freiberufler. Hast du denn oder verstehst du, wenn Väter sagen, ich habe da echt Angst, dass ich da einen Karriereknick habe, wenn ich meinem Chef sage, ich möchte jetzt lange in Elternzeit und eben nicht nur mal ganz kurz mit meiner Familie weg?
Ja klar, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich finde, dass Väter dann eben auch einen Blick darauf werfen sollten, dass wenn sie so Sätze sagen wie, es ist gerade ein schlechter Moment in meiner Karriere, dass sie sich vielleicht mal dahingehend überprüfen, wie oft sie diesen Satz sagen.
Der ist immer schlechter Moment, ne? Den richtigen gibt es nicht.
Zum 7. Mal ist immer bei ihm der schlechteste Moment in der Karriere und es geht gerade nicht. Und ich würde mir wünschen, dass Väter mehr darauf schauen, was es an strukturellen Problemen gibt und das nicht immer so auf ihre persönlichen Vorlieben schieben. So Sätze wie, ich höre das Kind ja nicht, wenn es schreit, dich stört der Dreck viel mehr als mich. Das sind alles so Sachen, die dann gesagt haben, naja, das ist meine persönliche Vorliebe, aber dass es dafür strukturelle Gründe geben könnte, dass Männer sich daraus zurückziehen, weil der Job öde ist, weil sie keinen Bock drauf haben, weil sie sich ganz gut damit eingelebt haben, dass irgendwer, sprich die Frau, das macht. Davon sprechen sie halt selten.
Ein anderer Faktor ist natürlich auch einfach die Kohle, ne? Also wenn es dann, ja, wenn der Mann einfach dadurch, dass er vielleicht auch strukturell in einem System aufwächst, wo er besser verdient im Schnitt, dann ist das auch vielleicht eine reine Rechenaufgabe, wer dann im Endeffekt die Elternzeit nimmt.
Ganz klar, aber es gibt auch genügend Studien darüber, die zeigen, dass Männer auch mit einer nicht klischeehaften und stereotypen Rollenverteilung ein Problem haben, wenn die Frau mehr verdient als sie. Sondern trotzdem wird dann in den Fällen gesagt, ja, vielleicht sollte ja die Frau zu Hause bleiben und ich muss mehr machen. Übrigens durchaus auch von Frauen. Mhm. Also es geht nicht darum, nur mit dem Finger auf Männer zu zeigen. An diesem doch eher klischeehaften bis sexistischen Setting partizipieren ganz, ganz viele und eben auch Frauen.
Weil die da eben auch in der Rolle einfach groß geworden sind und die selber auch nicht hinterfragen, oder?
Ja, na klar.
Ich höre raus, also du warst in Elternzeit, ne? Wie lang?
Ich war in Elternzeit, ich habe dann Stunden reduziert und habe das so lang gemacht wie möglich.
Und hast, ich meine gut, das ist bei dir einfach auch schwer jetzt irgendwie in Monaten und Zahlen auszudrücken, wenn man eben freiberuflich auch zu Hause arbeitet, ne?
Ich habe, ich glaube, 12 Monate plus 2 Monate Elternzeit plus gemacht.
Und jetzt ist natürlich das, könnte ich mir vorstellen, in der Erziehung schon mal ein dicker Faktor. Also du hattest ein Vorbild, du willst sicherlich auch Vorbild sein für deine Kinder. Was ist dir denn da so wichtig, denen in der Erziehung mitzugeben?
Eigentlich ganz grundsätzliche Sachen, dass meine Kinder lernen, was richtig und was falsch ist, dass sie darauf achten, dass sie sich selbst und andere nicht verletzen und dass sie darüber hinaus genau das machen können, was sie wollen und was sie für richtig halten und sich so ausdrücken können, wie sie das möchten und die Identität, die sie suchen, die sie haben und die sie finden werden, so ausleben, wie ihnen das zusteht. Und ich bin die Person, die ihnen dabei zu helfen hat. Ich bin nicht die Person, die das abfällig kommentieren muss. Ich bin auch nicht die Person, die die eigenen Lebensträume und von mir aus gescheiterten Berufsvorstellungen auf meine Kinder werfen muss, die dann, was weiß ich, Astronautin werden sollen oder Kita-Erzieher, sondern das ist die Entscheidung von meinen Kindern. Ich bin derjenige, der die Verantwortung zu tragen hat, bis sie das selber können, aber dann hört es auch schon auf. Ich bin nicht derjenige, der zu sagt, was hier zu tun und zu lassen ist. Das mache ich in einem bestimmten Rahmen, aber das wissen sie dann auch sehr, sehr schnell. Und den Rest kriegen sie von ganz alleine hin.
Und kannst du da schon mal so eine vorsichtige Zwischenbilanz ziehen? Klappt das ganz gut?
In manchen Bereichen klappt es ganz gut, in vielen auch nicht. Da stehe ich dann jeden Tag auf und merke so, oh, da hast du das gemacht, da hast du das gemacht, weil sich gegen eine stereotype sexistische Gesellschaft zur Wehr zu setzen, das ist eigentlich ein Vollzeitjob und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Das bedeutet, meine Kinder werden von ihren Freundinnen und Freunden beeinflusst, von ihrem sozialen Umfeld und das ist nicht immer so an Geschlechtergerechtigkeit interessiert, wie ich das zum Beispiel bin. Und dann muss man gucken, dass man dagegen hält, gleichzeitig seine Kinder nicht bestraft oder beschämt dafür, wenn sie Sachen machen, die man vielleicht jetzt selber nicht so feiert, was weiß ich, sexistischen Hip-Hop hören, Germany's Next Topmodel gucken. Ja,
da kann ich oder als Papa mal einen Rock anziehen.
Ja, genau, da kann ich mit dem Finger auf meine Kinder zeigen. Oh. Oder ich kann sie fragen, warum sie das machen und kann versuchen, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Das wäre dann so meine Sache. Aber ich würde an der Stelle dafür plädieren, es tatsächlich zu machen und insbesondere als Mann und als Vater sich nicht dahinter zu verstecken und zu sagen, na, ich habe ja nichts dagegen. Das reicht nicht. Es reicht nicht, Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Fairness den Müttern zu überlassen und sich nur nicht in den Weg zu stellen, sondern wir müssten uns dann auch mal bewegen. Wir müssen das aktiv gestalten und wenn Mütter und Väter, wenn Eltern an einem Strang ziehen, dann funktioniert das auch.
Nils, danke, dass du das mit uns geteilt hast und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Alles Gute und schönen Vatertag.
Ja auch. Tschüss.
Tschüss. Ich muss sagen, das ist schon ein knaller O-Ton. Da war das Ergebnis der Europawahlen gerade ein paar Stunden raus. Alle reden bei Anne Will in der ARD über Klimaschutz und wie wichtig der den Wählerinnen und Wählern ist. Und dann kommt Armin Laschet von der CDU.
Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr mit Greta verbunden. Plötzlich ein weltweites Thema geworden. Dem folgte Friday for Future. Und damit hat es die letzten Wochen dieses Wahlkampfs bestimmt.
Ja, und das hätte ja auch wirklich keiner ahnen können. Jetzt also schnell, um den Schaden wieder gut zu machen. Eine gute Gelegenheit ist da das Treffen des Klimakabinetts. Ein Gremium, in dem die Kanzlerin sitzt, der Vizekanzler und alle Minister, in deren Ressorts Klimaschutz eine Rolle spielen könnte, sollte, müsste. Also Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft, Inneres, Verkehr. So, die sind also heute alle zum zweiten Mal zusammengekommen und haben darüber geredet, was sie dafür tun können, um die Klimaschutzziele bis 2030 doch noch irgendwie einzuhalten. Und da um die Ecke sitzt Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio und hat ganz genau zugehört für uns. Katharina, hallo erstmal.
Hallo.
Top-Thema, also Klimaschutz. Hat die Bundesregierung das jetzt verstanden?
Naja, ich glaube, dass zumindest nach der Europawahl der Druck schon nochmal gewaltig gestiegen ist, weil man gemerkt hat, dass dieses Thema Klimaschutz die Bevölkerung dann doch mehr umtreibt, als man, glaube ich, gedacht hat und dass es wirklich wahlentscheidend sein kann und dass man auch gesehen hat, die Große Koalition hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle zumindest zu langsam gearbeitet. Böse Zungen würden vielleicht sagen, Dinge verpennt.
Ach was, welche, wer sind denn wohl diese bösen Zungen?
Ja. Nee, und entsprechend hat man eben jetzt heute, finde ich, dann im Klimakabinett ja hinterher ein, ich würde sagen, etwas dünneres Statement von der Bundesregierung rausgegeben, das aber zumindest nochmal klar machen soll, wir denken dran, wir haben es nicht vergessen. Da heißt, die Bundesregierung bekräftigt ihre Absicht, sicherzustellen, dass Deutschland die Klimaziele 2030, auf die es sich international verpflichtet hat, einhält. Und es endet dann damit, dass man im September eine Grundsatzentscheidung über Gesetze und Maßnahmen dann treffen will.
Ganz auch nach der Sommerpause, ja.
Ganz genau. Konkretes ist tatsächlich noch nicht rausgekommen.
Super. Und ich meine, das Ziel, das steht ja nun mal auch schon im Koalitionsvertrag und auch das Klimaschutzgesetz ja schon. Warum dauert das so lang, fragt man sich. Ne? Das fragt sich wohl auch die Bundesumweltministerin. Die ist ja jetzt erstmal vorgeprescht. Aber das kam nicht so gut an.
Nee, das war nicht wirklich gut. Also sie hat das Klimaschutzgesetz, das wohl schon seit Februar im Kanzleramt liegt, dann jetzt einfach in die Ressortabstimmung gegeben. Das ist nicht verboten, das kann sie machen. Aber es gibt sozusagen diese Vereinbarung, nicht aufgeschriebene Vereinbarung, dass man eben Gesetze vorher vom Kanzleramt freigeben lässt, dann wird schon mal versucht, da vorher ein bisschen auszuloten, sodass die Ressortabstimmung dann nicht mehr so lang dauert. Da kann es auch mal passieren, dass Dinge wieder rausgestrichen werden. Und da hat sie gesagt, naja, so lange kann ich jetzt nicht warten. Ist wahrscheinlich aber auch dem jetzt der Europawahl geschuldet, um zu zeigen, die SPD kann das, die SPD kann vorangehen, die SPD kann Klimaschutz. Und jetzt hat sie das einfach in die Ressortabstimmung gegeben. Die Union findet das Gesetz aber trotzdem immer noch nicht gut, weil sie sagt, das ist eben nur ein Rahmengesetz und das ist nicht mit Geld hinterlegt. Also das Gesetz beinhaltet oder soll beinhalten, wie viel die jeweiligen Ressorts einsparen sollen. Landwirtschaft, Verkehr, Energie, Wirtschaft. Und es werden aber keine konkreten Maßnahmen vorgeschlagen und da sind eben die anderen sehr unzufrieden.
Ich verstehe den Punkt nicht so ganz, also jetzt von der CDU in dem Fall. Ich habe die Argumentation da auch gehört und zwar zuerst, wenn die Schulze uns konkrete Vorgaben macht, dann fühlen wir uns da gegängelt. Aber jetzt macht es nicht und sagt, liebe CDU, überlegt ihr doch mal, ist auch wieder nicht richtig. kommt da denn jetzt irgendwann ein Vorschlag oder wie lange dauert das jetzt noch? Wann wird das was?
Naja, eben, jetzt haben zumindest die einzelnen Ressorts schon mal Sachen vorgelegt. Ich glaube, es geht darum, dass man sich als Ressort nicht bevormunden lassen möchte, man jetzt einsparen kann oder will. Außerdem steht natürlich diese große Frage Geld noch im Raum. Und wenn die Umweltministerin, das ist ja auch dieser Kritikpunkt, eben sagt, ihr sollt so und so viel einsparen, dann möchte man eben auch wissen, wie soll ich das finanzieren? Klar, diese Frage stellt sich aber auch, wenn die Ressorts die Sachen selber vorschlagen. Es gibt jetzt eine lange Liste, zum Beispiel aus dem Verkehrsministerium, da steht unter anderem drin, man will mehr Geld in die Ladeinfrastruktur für Elektroautos geben. Man will die wahnsinnig erfolgreiche, Achtung, Ironie, Kaufprämie für Elektroautos verdoppeln. Mhm. Die soll dieses Jahr auslaufen, aber die will man eben weiterführen und dann das Doppelte dafür ausgeben. Allerdings ist das bislang ja auch nicht so gut gelaufen. Man will auch mehr tun für die Förderung von Wasserstoff und so. Denn Horst Seehofer will 1 Milliarde pro Jahr für die steuerliche Entlastung oder steuerliche Absetzmöglichkeit bei der Gebäudesanierung. Und so bringt eben jeder so seine Vorschläge ein, die ihn auch noch bewertet werden müssen und von denen auch noch nicht klar ist, was sie kosten. Das Finanzministerium hat heute gesagt, es geht nicht darum, Einzelmaßnahmen zu bewerten, bewerten, sondern wir schauen uns am Ende das Gesamtpaket an.
Okay. Und wie, apropos Bewertung, wie bewertest du da jetzt eben dieses Vorpreschen von der Bundesumweltministerin? Also ich meine, das ist ja ein Affront, hast du ja gerade so beschrieben. Und das in dem Klima zwischen SPD und Union, das sowieso jetzt gerade eher suboptimal ist. Hat sie da wirklich jetzt dem Klimaschutz einen Gefallen getan?
Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz sicher. Also sie hat das, glaube ich, wie schon gesagt, getan, so ein bisschen auch aus den Gründen der Europawahl, um eben zu zeigen, dass die SPD da jetzt vorangeht und sich nicht blockieren lässt von der Union, weil das ja auch immer so ein Vorwurf ist. Das haben wir ja bei diversen anderen Gesetzesvorhaben auch schon gesehen, dass dann am Ende der Vorwurf war, warum ist die SPD da nicht weitergegangen. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich jetzt was bringt oder ob das nur, ob sie da quasi nur so einen symbolischen Sieg davonträgt und am Ende sagen können, ich habe eben was getan. Sie selber hat ja auch vielleicht so ein bisschen das Problem, dass sie eben als blass gilt, als nicht besonders voranschreitend und damit wollte sie vielleicht mal eine Wegmarke setzen.
Ja, und vielleicht auch, also könnte ich mir auch vorstellen, mal zeigen, ja, wir SPD, wir kriegen halt auch wirklich gerade was hin, wo ja der Rest des Landes irgendwie gerade eher über Personalien in der Sozialdemokratie diskutiert.
Ja. Das wird die Personaldebatten nennen, aber wahrscheinlich auch nicht überdecken, tippe ich mal.
Nee, die sind dann doch zu sehr an der Spitze. Andrea Nahles mit ihrem Amt als Fraktionschefin, das sie da jetzt zur Wahl stellt nächste Woche. Wie klingt das denn so in deinen Hauptstadtkorrespondenten-Ohren? Klingt das so, als würde sich die GroKo noch bis 2021 halten lassen?
Ja, das ist diese Glaskugelfrage.
Bitte. Ich hab sie umformuliert.
Ja, es ist total schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, dass die tatsächlich echt auf tönenden Füßen steht, dass das echt eine ganz schwierige Geschichte ist mit der Großen Koalition, dass auch beide nicht mehr so richtig wollen, aber dass nach wie vor schon man auch sieht, dass es ein Zerplatzen der Großen Koalition jetzt auch nicht mehr bringen würde, beiden Parteien nicht mehr bringen würde, also dass die Alternativen gerade auch nicht gegeben sind. Neuwahlen will, glaube ich, gerade niemand. Man hat auch gesehen, dass schon bei der, also man hatte schon bei der Europawahl zumindest die Befürchtung, die Wahlbeteiligung war ja dann höher als gedacht, dass die Menschen etwas wahlmüde sind, aber jetzt sozusagen nach einer Europawahl wieder eine erneute Bundestagswahl.
Jetzt mal ja auch noch nicht. Drei Landtagswahlen anstehen, ne?
Das also, auch, beziehungsweise eine neue Koalitionsfindung im Bundestag würde ja auch das Parlament wieder für eine Zeit blockieren und die wäre auch extrem schwierig. Also ich weiß nicht, wie man das auflösen könnte. Vielleicht entscheidet sich die Union irgendwann doch nochmal für eine Minderheitsregierung. Aber ich tippe jetzt nicht vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Ich glaube, das wird nochmal so ein...
Tipp wird angenommen. Ja. Wird Büro eröffnet.
Nee, ich möchte gar nicht das mehr geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Landtagswahlen am Ende schon nochmal dazu führen könnten oder zumindest eine Aussage darüber treffen könnten, wie stabil diese Große Koalition noch ist.
Klingt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen so, als sei die Ehe eigentlich gescheitert und am Ende aber der Kinderwillen bleibt man dann doch zusammen. Ne?
Ja, es war ja von vornherein eine Zweckehe. Also es ist ein bisschen, oder vielleicht ist es so wie
Zwangsehe.
Wie eine WG, in der jeder eigentlich immer in seinem Zimmer sitzt und jeder das tun, was er tun muss. So, du kannst besser Klo putzen und du kannst besser kochen, dann tu doch das und so versuchen wir den Laden zusammenzuhalten. Ich weiß es nicht. Vielleicht klingt der Vergleich auch.
Ja, auf jeden Fall. Leidenschaft höre ich nicht raus. Ja, gut. Katharina, ich danke dir, dass du da mal für uns drauf geblickt hast und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ne?
Ja, bis denn. Tschüss.
Bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Vatertag in alle Richtungen. Wir machen einen Tag Pause. Am 31. Mai gibt's die nächste Episode von Der Tag. Und ja, im Zweifel dann vielleicht wirklich lieber mit dem Bollerwagen rumcruisen als mit dem SUV, oder? Danke fürs Hören. Tschüss.